Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Dietrich und Wilhelm über die kommende Gothic Con sowie Neuigkeiten zu Gothic Tales, dem Gothic-Rollenspiel, unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Kurz eine kleine Info. Leider hatten wir ein technisches Problem mit der Audioqualität von Dietrich. Und los geht's.
Also ich danke, dass wir uns in dieser Runde wieder zum fast mittlerweile jährlichen Update treffen. Hallo Dietrich.
Hallo, hallo.
Und hallo Wilhelm.
Hallo Mike.
Wir reden heute wieder über Gothic Tales, dem Pen and Paper zu Gothic, dem Rollenspiel, und haben heute drei Punkte mitgenommen. Wir stellen das System nochmals kurz vor für diejenigen, die das noch nicht kennen sollten. Davon gibt es hoffentlich so gut wie keine Personen mehr auf dieser Welt. Dann reden wir über die kommende Con, in dem Fall schon die dritte Convention. Und dann natürlich, was hat sich im Gothic Tales Universum getan? Wer möchte jetzt eine Systemzusammenfassung für Neulinge geben?
Würde ich mal machen, wa? Als Autor und sowas. Entwickler, Krimskrams. Okay, lieber Herr Zuhörer, würden Sie bitte Ihren Browser öffnen und gothic-tales.de eingeben?
Ist erledigt.
Wenn Sie so bereit wären. Ja, das ist die Website von unserem Spiel, designed und gehostet. Gehostet von einem Kumpel von mir, dem Andy, und designed von Alex, ein anderer Freund von mir. Genau, und da findet man alle Spielmaterialien drauf. Und ich sage jetzt einfach ein paar Sachen grundsätzlich zu Gothic Tales, was es halt besonders macht. Wir haben nämlich letztens eine Umfrage gemacht auf dem Discord. Wer spielt denn eigentlich hier Gothic Tales? Und es waren 80% der Leute sind sowohl Pen and Paper Fans als auch Gothic Fans. Also genau diese Schnittmenge, für die das perfekt ist. Und dann waren, glaube ich, 14% Pen and Paper und nicht Gothic Fans. Und dann der Rest war halt Gothic, glaube ich, nur Gothic. Genau. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die große, große Mehrheit mit Pen and Paper schon was anfangen kann. Also werde ich mich einfach auf euer latentes Vorwissen verlassen und stürze mich rein, ja. Also Gothic Tales ist ein D&D-like, es ist ein W20-System, man wirft den 20er-Würfel für Angriffswürfe, für Fähigkeitswürfe und noch ein paar andere essentielle Sachen. Es gibt 6 Attribute, die so die Basis, dann die Stärke dann deines Charakters ausmachen oder die Kampfkraft. Dann gibt es Trefferpunkte, die sich über den Verlauf deiner Spielzeit steigern. Genau, und noch ein paar andere Sachen sind sehr D&D-ähnlich. Also man hat erst einen Angriffswurf, man schaut, ob man trifft gegen die Rüstungsklasse des Gegners und dann hat man danach einen Schadenswurf. Genau, aber dann gibt es natürlich jede Menge, was es besonders macht, und das wäre dann zum Beispiel die Progression. Gothic, das Spiel, hat es ja sehr, sehr nice gemacht, dass man im Spiel auf Lehrer trifft in der Spielwelt und dann hat man in einer Dialogoption darauf geklickt, dass man Lernpunkte ausgibt und dafür kann man dann den einhändigen Kampf lernen oder seine Attribute steigern. Und genauso ist das auch in Gothic Tales, dem Pen and Paper. Und das macht es ziemlich cool für ein Pen and Paper, denn in der Regel, so kenne ich es von vielen Pen and Papern, sind Stufenaufstiege Hausaufgabe. Die Spielsession ist vorbei. Der Spielleiter sagt, ihr seid jetzt alle Stufe aufgestiegen und dann zum nächsten Mal sehe ich euch bitte mit neuen Charakterbögen. In Gothic Tales sagt man nach einem Kampf während einer Spielsession oder nachdem ihr die Torwache überzeugt habt, euch einzulassen oder ihr betretet ein neues Areal oder ihr schafft es aus der Mine heraus oder ihr habt den König überzeugt, dass er euch unterstützen wird in eurer Mission, dann gibt es einen Stufenaufstieg, sagt dann der Spielleiter. Und dann kriegen alle 10 Lernpunkte, sie kriegen alle einen Max-Trefferpunkt dazu und einen halben Max-Mana-Punkt. Genau, und diese 10 Lernpunkte, die sie dann haben, die können sie dann auch während der Session ausgeben. Und das macht es sehr, sehr cool, weil diese Charakterentwicklung halt während des Spiels stattfindet. So, ich wollte es kurz machen, deswegen nächster Punkt und ich versuche ein bisschen mehr durchzueilen. Also es gibt ein cooles Würfelsystem. Ich komme von D&D selber und in D&D hat mich immer gestört. Der Angriffswurf ist spannend. Man wirft diesen 20er-Würfel und da kann man auch eine 1 würfeln, das ist ein kritischer Fehlschlag, oder eine 20 würfeln, ein kritischer Erfolg, der ist interessant. Da macht man, wenn man trifft, den Schadenswurf und das ist so ein kleiner Würfel, so ein 4er, 6er oder 8er-Würfel. Und dann würfelt man eine 1 und es ist total antiklimaktisch. In Gothic Tales ist es so, dass du bei Schadenswürfen dann immer zwei Würfel zusammenwürfelst und die können paschen. Das heißt, auch da kann dann noch was Spannendes und Überraschendes passieren, was dann deinen Schaden explodieren lässt und sowas. Darauf habe ich geachtet beim Design, dass das Würfelsystem einfach spannend ist. Dann vielleicht noch einen anderen Game Design Punkt. Man kann sich gegenseitig im Abenteuer unterstützen. Zum Beispiel, wenn da einer steht und der will die Tür aufstemmen, aber der Spieler sagt, naja, das wird schwierig, dann holt er sich halt noch einen zu Hilfe und dann stemmen die zu zweit die Tür auf und der helfende Spieler gibt seinen Fähigkeitswürfel von Objekte bewegen, sagen wir mal, das ist jetzt ein W6 in seinem Fall, an den aktiven Spieler rüber. Also er gibt wirklich physisch seinen Würfel rüber, das ist halt, ja, fühlt sich symbolisch ganz cool an zum Unterstützen. Und dann würfelt der aktive Spieler mit seinem eigenen W20, mit seinem eigenen Objekte-Bewegen-Würfel und dem Objekte-Bewegen-Würfel von dem anderen. Und das Coole ist, weil er zwei kleine Würfel hat, können die wiederum paschen. Weil alle kleinen Würfel können paschen. Also da ist das System so aufgebaut, dass man wirklich unterstützen auch soll. Es ist angeregt durch dieses Paschen-System, das alles betrifft und immer gilt, dass sich gegenseitig zu unterstützen wirklich sinnvoll ist und von Vorteil ist. Und das machen dann Spieler auch sehr, sehr gerne. Genau, da kann ich jetzt noch 10 andere Beispiele nennen, na sagen wir mal 3, wo Gothic Tales originell ist und was eigenes Cooles macht. Ja, soweit vielleicht erstmal dazu. Also das ist Gothic Tales und wenn ihr Bock habt, das auszuprobieren, dann geht auf gothic-tales.de und schaut euch einfach mal den Charakterbogen an. Die PDF errechnet ganz viele Werte automatisch, da kann man einfach ein bisschen rumklicken. Oder das Regelwerk. Oder auch die Talentbäume, das sind so die Klassen und sowas.
Also eine Frage hätte ich, und zwar, wenn jemand schon D&D-Erfahrung hat, kann er dann mit seinem Würfelset sofort Gothic Tales spielen oder braucht er noch etwas Zusätzliches?
Er bräuchte noch ein W2 tatsächlich, also eine Münze. Die W2s gibt es nämlich auch. Aber ansonsten W20 und ja, W12, W10, W8, W6, W4. Dann noch ein W2 dazu. Zwei Würfelsets sind schon immer praktisch, weil man halt so paschen kann. Wenn man einen einzelnen Würfel hat, für mehrere W6 würfeln und dann werden die auch noch paschen, dann musst du auf einmal 4 W6 würfeln eigentlich. Also mehrere Würfelsets sind hilfreich. Ja, aber grundsätzlich kann man als Erfahrener oder auch ja ein-, zweimal D&D gespielt ziemlich gut auf Gothic Tales umsteigen, ja.
Aber jetzt kommt hier ein geheimer Hack, den die Würfelindustrie nicht will, dass ich euch das erzähle. Aber ihr könnt jeden Würfel als W2 benutzen, wenn ihr einfach sagt, die geraden Zahlen sind Zweien und die ungeraden Zahlen sind Einsen.
Das ist unvorstellbar.
Crazy, ich weiß.
Keinen Würfel kaufen und keine Münze organisieren. Heutzutage, wenn man kontaktlos zahlt.
Oder W4, 1 und 2 sind 1 und 3 und 4 sind 2. Ich will jetzt ja niemanden verwirren, ne? Aber das sind unglaublich komplexe Systeme.
Ja. Big Würfel doesn't want you to know.
Ja, ja. Sehr fein, sehr fein. Ich muss noch ganz kurz etwas hochhalten und zwar was sehr Positives. Es gibt bei euch auch die Kurzregeln. Mit 4 Seiten ist eigentlich so ziemlich alles erklärt.
Jawohl, ja. Das Allerwichtigste gibt es auch nochmal. Und für Spielleiter gibt es auch nochmal enorm viele Ressourcen, dass man das easy einfach spielen kann. Also es gibt dann halt viele Items, ne? Viele Waffen. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich eine lange Liste gemacht. Die findet man dann alle in der Rumpelkammer. Okay, aber die musst du natürlich an einen Mann bringen als Spielleiter oder an die Frau in deiner Spielsession. Und das heißt, ich habe Händler gebastelt und diese Händler kann man sich ausdrücken, legt die auf den Spieltisch und sagt, hier, guckt mal, wollt ihr euch davon eine Waffe kaufen? Ja, damit es halt Spielleiter auch einfach ist.
Gut, wir haben jetzt einen schnellen Überblick oder Einblick ins System erhalten und auch die Würfel, die man dazu benötigt, das essentiell Wichtigste, neben Papier und Bleistift beim Rollenspielen. Aber wir reden ja auch über die Convention, die jetzt das dritte Mal stattfinden wird.
Jawohl. Ja, let's get the hype train going. ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass sie größer wird und mir wird klar, dass der Mehraufwand ungleich höher wird. Aber ich freue mich drauf. Das wird ziemlich bombastisch. Das ist jetzt die dritte Convention. Die haben wir jetzt zweimal immer im August gehabt. Die letzten beiden Jahre. Dieses Mal ist es vom 27. bis 30. August, Donnerstag bis Sonntag, wie letztes Mal. Und zwar auf der Binderburg hier in Jena wieder. Da hat der Booker uns wieder zugesagt. Ich habe auch schon mich zweimal mit ihm getroffen und wir klären auch Sachen und so. Und es läuft. Also es ist einfach, das ist wirklich wunderbar. Die Winterburg in Jena, die kann man googeln. Ein paar Fotos findet man. Und wir haben halt diesen riesigen Draußenbereich. Das ist riesig. Naja, für eine Burg, die in der Stadt ist, großen Draußenbereich, wo dann die ganzen Spielorte verteilt sein werden. Die LARPer sind wieder mit dabei, die Reiche am Metallischen Meer. Die Gothic-LARPer, die werden sich wieder ihr Sumpflager dort aufbauen. Dann haben wir diesmal geplant, eine Taverne zu bauen. So Toten Harpier natürlich. Was auch sonst, muss ja Gothic vielleicht sein. Ja, also zu diesem Zeitpunkt müsste die Website schon den Ticketverkauf anzeigen auf gothic-tales.de und auch die Spendenaktion, damit ich das Ganze finanzieren kann. Es gibt ein Wochenendticket für 90 Euro und ein Tagesticket für 30 Euro. Preis ist leicht gestiegen wieder, aber wir kriegen ein nices Catering vom One Pot Jena heißen die, die dann auch so stilecht Themen passend, weil der Besitzer ist Gothic-Fan, wie es sich immer so ergibt. Also werden wir Fleischschwanzensuppe und Scavenger-Keulen essen oder so. Ich weiß es nicht genau, gucken wir dann mal. Ansonsten, ich glaube, das große Highlight von diesem Mal wird die Erzwährung. Also ich bringe ganz viele Sachen wieder, die wir schon hatten. Eine Show wieder, Feuerjonglage und Live-Musik wieder von den gleichen Künstlern und noch andere Sachen wie Poetry Slam, einfach so ein paar lyrische Texte. Aber das große Highlight, was Neues, ist die Erzwährung. Und ich habe hier auf meinem Tisch von Duplicolor eine Blitter-Spray-Spraydose stehen. Und damit habe ich noch vor mir ungefähr 150 kleine Gesteinsbröckchen einzusprühen, dann zu wenden und dann nochmal einzusprühen. Und dann sehen die täuschend echt wie magisches Erz aus. Und auf dieser Convention werden wir dieses magische Erz halt als Interaktionsspiel haben. Also wenn man ein Ticket hat, dann kriegt man automatisch magisches Erz in die Hand gedrückt. Und naja, die LARPer sind natürlich Charaktere der Spielwelt. Also ich weiß nicht, wie die Feuermagier so drauf sind, aber Kirche will ja immer Kollekte, ne? Oder vielleicht gibt's da auch Gelegenheit, ein bisschen Geld zu machen, Erz zu machen, Entschuldigung. Genau, ansonsten kann man das Erz auch nutzen, um sich kleine Goodies zu holen, so wie Buttons und sowas. Und am Ende ist das große Ding, am Samstagabend wird festgestellt, wer hat das meiste Erz. Der ist der neue Erzbaron und der kriegt einen geheimen Preis, über den ich gerade noch nicht reden kann. So, also ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ich hoffe, die Erzwährung macht die gesamte Con nicht komplett transaktional und Leute tun sich nur noch gefallen, wenn sie dafür Erz bekommen. Aber ich glaube, das wird ein ziemlich, ziemlich cooles Metaspiel so gleichzeitig.
Ich habe eine kurze Frage und zwar, ich kann mich noch erinnern an einiges von dem, was du aufgezählt hattest, was voriges Jahr auch war. Hat es noch eine Aktion gegeben, und zwar 3D-Miniaturen?
Ja, die wird es wieder geben, ja. Es sind jetzt ein paar dazugekommen. Spoiler! Naja, dann sind jetzt die News. Es wird einen Ork geben. Zwei Ork-Models sind jetzt mit dabei. Was ist noch neu? Bin ich mir gerade nicht sicher. Minecrawler, ein Minecrawler-Krieger ist neu mit dabei. Ja, mein 3D-Designer gebastelt. Ja.
Und es gibt noch eine weitere Minecraft-Figur, die neu ist, wenn mich nicht alles täuscht?
Nee, es gibt nur zwei. Also die eine, okay. Die war schon da.
Und jetzt... Ah, okay. Nee, nicht?
Vielleicht.
Okay.
Das ist
der
geheime Preis,
ja.
Also okay, okay.
Ich muss okay. Jetzt rausnehmen, ja.
Ja. Okay. Willem, möchtest du noch was zu Spielleitung erzählen?
Ja, es gibt ein Projekt, wo mehrere von uns Spielleitern sich zusammentun und quasi eine kleine Kampagne über mehrere Sessions gestalten, die Spieler mit ihren eigenen Charakteren bestreiten können, sodass man quasi mit seinem eigenen Charakter eine echte Kampagne spielen kann an den drei Con-Tagen. Sodass man nicht darauf angewiesen ist, dass man einen coolen Charakter kriegt von dem Spielleiter, sondern dass man sich selbst einen bauen kann.
Ja, das ist ganz nice für Progression, weil Progression spielt halt so eine große Rolle mit den Leveln im Spiel. Und dann kann man halt wirklich mal über 8 Level, also in 3 Sessions macht man ungefähr so 8 Stufen, würde ich sagen, so am Anfang oder vielleicht 6. Da kann man wirklich mal seine Progression ausleben, so ein bisschen, das ist ganz cool. Ja, ansonsten, Willem hat die ersten beiden Conventions, ich glaube, die erste hast du 5-mal geleitet.
Oder 6-mal? Ja, es kommt 5-mal.
Zweimal 5-mal. Das ist zu viel, das ist Arbeit ja. Und nicht
Spaß. Das heißt, dieses Mal 15 Mal?
Nein, ganz ich mache genau. diesmal etwas entspannter. Ich werde wahrscheinlich 3 Sitzungen leiten diesmal und dann stattdessen noch einen Workshop anbieten, damit mehr Leute in Zukunft mehr leiten können.
Ja, oder du machst nur 2 und machst einen Workshop oder so. Müssen wir mal gucken. Genau. Wir haben jetzt ja auch wegen der letzten Con einige Leute echt mit dabei, die selber auch Gothic Tales anbieten. Und das war so ein bisschen das Ding. Ich kann nicht die Gothic Tales Convention veranstalten, ohne Gothic Tales anzubieten. Aber ich habe selber keine Zeit für Spielleitung. Deswegen hat Wilhelm da diese Lücke unglaublich gut gefüllt. Aber jetzt gibt es halt noch mehr Leute, die das machen. Weil also auf der Gothic Tales Con ist es nicht ausschließlich Gothic Tales. Du kannst auch deinen Dungeons and Dragons mitbringen oder Splittermond oder Bulhu und sowas, ja.
Savage Worlds.
Genau. Honorary Mention, Lieblingsspielsystem von Wilhelm, weil Gothic Tales nicht gut genug ist. So, aber ehrlich. Ja, das ist geil. Da freue ich mich drauf, dass jetzt es so viele Leute gibt, die das Spiel anbieten und ich auch mal sehen kann, wie andere Leute das machen. Weil ich habe häufig gesehen, wie Wilhelm es macht. Mhm. Und Wilhelm ist zum Beispiel kein Fan von Battlemaps. Das stimmt, ne?
Ja, ich finde Battlemaps oft überbewertet und genau, und schränken die Kreativität tatsächlich auch oft ein.
Ja, ja. Da muss man halt, naja gut, du erreichst diesen Zug jetzt halt um ein Feld deinen Gegner nicht. Das tut mir leid, aber die Regeln sagen, du kannst jetzt nicht angreifen. Dabei ist es dramaturgisch scheiße, ne?
Und auch wenn Spieler sich erstmal daran gewöhnt haben, dass man die Welt im eigenen Kopf sieht, dann erlaubt es denen auch mehr Freiheiten. Dann können die, weiß nicht, wenn die in der Kneipe sind, können die sagen, ich greife mir den nächsten Stuhl und haue damit jemandem auf den Kopf und gucken dann nicht auf die Karte, um zu sehen, was es tatsächlich gibt.
Ob es einen Stuhl gibt.
Ja. Genau, sondern fangen an, in ihrem eigenen Kopf die Lücken auszufüllen, was es natürlich in der Umgebung gibt. Das fühlt meiner Erfahrung nach zu dynamischerem Spiel, als wenn man sie so darauf abrichtet, sage ich mal, die Karte anzustarren.
Ja. Nee, kann ich gut verstehen. Aber wie willst du Miniaturen auf eine Nicht-Battlemap bringen?
Ich hätte da eine ganz einfache Idee, und zwar, das haben wir früher oft gemacht. Und zwar, wenn ich eine Begegnung habe, also einen Kampf zum Beispiel, dann nehme ich ein weißes Blatt Papier. In dem Fall war es halt digital, weil wir über Foundry gespielt haben. Und habe da ohne irgendeinen Hintergrund einfach nur die Gegner reingesetzt, damit sie eine Idee haben, wie weit die Gegner voneinander entfernt sind, aber mehr nicht. Das heißt, diese Lücken, die sie dann zu füllen haben, habe ich ihnen nicht gegeben, indem ich irgendwelche Wiesen oder Wälder oder irgendwas anderes hingezeichnet habe, sondern tatsächlich nur, das ist die Schemata, damit ihr wisst, wie weit das weg ist. Und es braucht ein bisschen, bis dass die Leute sich daran gewohnt haben und auch überlegen, was habe ich denn hier zusätzlich zur Verfügung, das ich vielleicht nicht sichtbar habe. Mhm. Das dauert, aber das funktioniert, ja.
Ich kann das gut nachvollziehen, ja. Wilhelm hat auch mal erste Con einfach mal in Gothic Tales einen Kampf in Theater of Mind gemacht, ohne Battlemap. Und das hat auch wunderbar funktioniert, ja.
Ja.
Ich glaube, du hast als Gruppenprobe dann gemacht, dass die in eine Höhle flüchten müssen, weil irgendwie Blitz oder Sturm oder sowas. Und
genau, es war ein Gewitter an einem Berghang, ja.
Ja, genau.
Ja, also wenn man sich nicht auf eine Karte festlegen muss, dann kann man die Szene auch viel dynamischer gestalten. Also kann es sein, dass eine Verfolgungsjagd durch Gassen auf einem Schiff entlang mit einer Pferdekutsche weitergeht. Während es halt mit Karten, während das jedes Mal eine neue Karte, die man zeichnen muss oder haben muss, problematischer. Ohne Karte hat man so viel mehr Freiheit.
Ja, ich muss auch sagen, also wirklich, also Schusslinien zum Beispiel, die Regeln dafür sind umständlich und nervig, weil du hast ein Grid. So, also du hast diese, entweder du hast Hexagons oder du hast Quadrate. Und da dann Regeln irgendwie reinzuquetschen, wann darfst du an jemanden vorbeischießen, wann darfst du durch jemanden durchschießen, ist tatsächlich eine kleine Regelherausforderung, wo du irgendwie ein bisschen komisch tricksen musst. Und wo es wahrscheinlich, wenn du es nicht sauber machst, aber komisch, es zu Diskussionen kommt am Tisch. Und wenn du es nicht sauber machst, dann hast du es schön dynamisch, aber Kämpfe müssen eine gewisse Realität haben, damit sie sich fair anfühlen zwischen Spielern. Und dass es in Theater of Mind an jemanden vorbeischießen, ist halt so, ja, logisch, ne?
Das Schwierige ist eigentlich an dem ganzen Thema nur das, wo sich die Leute auch sehen, dass sie sind. Also wenn wir zum Beispiel spielen würden, ich habe 4 Spieler, Hausnummer, und ich sage, okay, wir haben einen quadratischen Raum, der Gegner ist auf der anderen liegenden Seite des Raumes und ihr kommt genau bei der Tür rein, dann sind schon innerhalb von 2 Sekunden ganz schräge Wahrnehmungen mitunter möglich von den Spielern, von ich stelle mich in die entgegengesetzte Richtung, in die andere Ecke, ich springe auf das Dach, keine Ahnung was, selbst wenn es nicht möglich wäre. Also da ist zumindest eine Andeutung eines Planes hilfreicher.
Ja.
Aber wie gesagt, damit man eben wirklich alles erfassen kann als Spieler, finde ich das auch besser, wenn es nur im Prinzip eine normale Karte wäre. Also sprich, so wie man es kennt, von den Raumkarten oder so vom Gebäude oder so. Im Gegenzug, wenn man zum Beispiel so eine coole Cthulhu-Karte hat, die ja extrem hübsch gezeichnet sind, und dann denkst du ja, voll cool, und dann erzählt dir der Spieler etwas, was nicht in dem Raum ist, aber er sieht es auf dieser Karte, was da halt von dem Künstler hineingezeichnet worden ist, aber keinesfalls die Realität des Abenteuers entspricht.
Ja.
Das ist dann sehr schwierig.
Ja, aber das ist eine Frage der Moderation. Und das andere, was ich Leuten raten würde, die versuchen von Karten wegzukommen und ähnliche Probleme wie du haben mit Theater of Mind, einen Raum nicht als 4x4 Meter großen Raum zu bezeichnen, sondern zu sagen, ihr kommt durch die Tür in den Raum, der nicht größer ist als ein vergleichbarer Raum. Also für 4x4 Meter würde ich vielleicht sagen, als der
übliche Folterkammer.
Mhm. Genau, ja, genau. Als vielleicht die Ladenfläche eines Gemischtwarenladens oder was weiß ich, was halt weltappropriiert ist. Und dann tatsächlich nicht zu sagen, gegenüberliegende Seite von der, wo ihr reinkommt, sondern tatsächlich die Seiten irgendwelche Besonderheiten zu geben. Also die gegenüberliegende Wand hat eine Reihe von Fackeln mit blauem Licht. Zu eurer Linken seht ihr Regale an den Wänden, die gefüllt sind mit Gläsern voller toter Ratten. Und zur Rechten hängt in Eisenklemmen ein Skelett an der Wand. Und dann können die Spieler mit Hilfe von diesen Objekten, die man beschrieben hat, sich orientieren im Raum. Also ich stelle mich in Richtung an die Füße des Skeletts und schließe einen Feuerball in Richtung des Rattenregals oder sowas. Das macht es in der Regel einfacher. Also weg von der Geometrie und hin zu dem Feeling von dem Raum zu gehen.
Das ist interessant, ja. Mir ist aufgefallen, also ich bin halt ein Fan von Battle Maps, muss ich, und Gothic Tales nutzt die auch, deswegen muss ich jetzt nochmal eine Lanze dafür brechen. ist aufgefallen, also zum einen, ich weiß gar nicht, wie bewusst ich das gemacht habe oder ob ich es einfach so aus der Intuition gemacht habe. Zum einen habe ich in dem Standardabenteuer, in dem Einstiegsabenteuer, was es auf gothic-tales.de gibt, da gibt es 2 Battlemaps drin und die haben viele Details und sehen schön aus. Das heißt, sie sind ein interaktiver Gegenstand für die Spieler, die da drauf gucken und die können was darauf entdecken. So. Und wenn sie die Spitzhacke da hinten in der Ecke sehen, dann können sie natürlich auch hingehen und sie aufnehmen. So. Wenn sie es nicht sehen, selber schuld. So. Oder sie sehen, ah, guck mal hier, das ist eine 2 Meter hohe Kante, da sehe ich, dass der Fels so hoch geht. Oder hier sehe ich, dass der Boden irgendwie voll ist mit Knochen oder voll mit dicken Spinnweben voll ist. Das ist schwieriges Terrain. Wenn ich versuche, da durchzugehen, dann dauert das länger. Das heißt, es gibt da echte interaktive Informationen auf der Karte. Ja. Und das, ja, also ich glaube, wenn man Battle Maps nutzt, dann, also entweder man macht das so geschickt, wie du gesagt hast, Mike, eigentlich nur ein weißes Blatt für die Distanzen und sehr reduziert, vielleicht macht man noch irgendwie das Haus dahin und das impliziert so, da ist noch mehr, aber das ist jetzt erstmal die Abstraktion, die ich euch gebe. Oder man macht sie halt wirklich gut ausformuliert mit vielen Details. Das Ende von Mein Freund Matt, da rege ich an, dass Spieler Leute selber auf einer Pappe oder so sich selber ihre eigene Battlemap machen sollen. Und meine selbstgemachte, die ich da immer nutze, das ist dann so ein Camp im Wald, da gibt es ein paar Bäume, auf die könnte man draufklettern. Dann ist da so ein Halbkreis von Palisaden, darüber ist eine Klippe, es geht ein Fluss lang, über den man überspringen kann. Es sind Büsche, durch die ist es schwierig durchzukommen, aber man kann sich auch dahinter verstecken. Es ist ein Feuer, es sind ein paar Podeste an den Palisaden dran. Und das sind alles Interaktionsmöglichkeiten, die genutzt werden können. Und als ich das letzte Mal gespielt habe, hat einer tatsächlich den Erzfeind, kein Spoiler, in dem Abenteuer von dem Podest runtergestoßen. Und dadurch hat er Fallschaden bekommen und ist auf den Boden gelegen, ist auf den Boden gefallen und lag dann da und musste eine Aktion aufbringen, um wieder aufzustehen. Also dann war es interessant so, ne? Aber ich glaube, sowas kommt mit viel Mühe, wenn man wirklich ausformulierte Battlemaps jedes Mal haben möchte. So. Das ist vielleicht Spielleiter fordernd so am Ende wieder.
Also ich würde jetzt unsere ausufernde Runde gerade ein bisschen stoppen, weil wir reden im Prinzip schon wieder über das System und nicht über die Convention.
Voll. Also ich meine, ich habe das schon mit der Erzwährung gesagt. Genau, also ist vielleicht noch ein Wort zur Spendenaktion, ansonsten sind auch meine Notizen hier schon zu Ende. Ich bitte wieder um Spende für diese Convention, um die Kosten von Catering und von Miete und von Unkosten des Burgbesitzers und sowas zu decken und den Ausleihen, der Autovermietung und den Zelten, den Pavillons für die Spielplätze. Genau, und diesmal kriegen Leute, die spenden, je nachdem wie viel sie spenden, kriegen einen kleinen Erzbetrag. 1 bis 4 Erz kriegen sie dafür auf der Convention, so als Gutschein. Wenn ihr selber nicht kommen könnt, was ich sehr, sehr schade fände, aber trotzdem was gebt, das würde ich zum einen sehr, sehr dankbar und zum anderen, dann könnt ihr diesen Gutschein weitergeben. Ihr könnt gerne einen Kumpel finden, einen Freund finden oder auf dem Discord den Erzgutschein an jemanden geben und dann weiß ich Bescheid. Und dann findet euer Erz einen Besitzer und vielleicht wird am Ende derjenige der Erzbaron. Genau. Ja, das ist mir noch wichtig, nochmal die Spendenaktion zu betonen. Ja.
Wie schaut's? Essen hast du schon erwähnt, aber Unterkunft per se?
Ja, Unterkunft, es wird wieder Zeltplätze geben, also Stellplätze für Zelte. Die kann man im Ticket dazu buchen. Ansonsten, es ist halt in Jena in der Stadt. Da würde ich wieder anregen, sucht euch einen Hostel, Hotel oder Jugendherberge oder sowas. Ja. Oder ihr habt Freunde.
Es ist sehr gut mit der Straßenbahn zu erreichen. Und das ist wahrscheinlich keine legitime Information, aber dann, ich sag mal, 200 Meter weit von Veranstaltungsort ist ein Einkaufszentrum mit einem großen Parkplatz für Leute, die öffentliche Verkehrsmittel technisch eingeschränkt sind.
Anfahrt ist gut. Übernachtung liegt in eurer Hand, es sei denn, ihr bucht einen Zeltplatz dazu. Es gibt dann da eine Toilette und eine Dusche auf dem Gelände. Genau. Auf der Website kann man auch noch sich die alten Conventions angucken. Oben rechts im Reiter kann man mal gucken, wie sah denn die zweite Convention aus. Ja, wenn einen das neugierig macht.
Ja, die Location ist wirklich sehr schön, sehr romantisch, mitten in der Stadt diese Burganlage zu haben. Und die, ich weiß nicht, was hatten wir beim letzten Mal? 7 Spieltücke, die alle Open Air sind, aber alle mit Zelt oder irgendeiner Form von Überdachung, jedenfalls Pavillons, gesichert sind. Also man braucht vor der Witterung nicht zu viel Angst haben. Und sie sind alle weit genug voneinander entfernt, dass man sich nicht gegenseitig stört. Das ist sehr, sehr schön.
Gibt schon ein paar coole Fotos da. Oh, es sieht wieder so geil. Meine Güte. Okay, ich glaube, das war's zur Con. Hast du noch was?
Ich habe schon noch eine Frage, und zwar auf den Bildern vom letzten Mal. Gibt es ein Bild, das schaut so aus wie in einem Verlies oder ähnliches? Oder zumindest unterhalb des Gemäuers?
Ja, unter der Burg, also erstmal, das Burggebäude selbst ist ja nicht so groß, ne? Das ist das Wohnhaus vom Burgbesitzer, das ist privat. Gehört nicht zu unserem Bereich. Wir sind draußen, in diesem riesigen Bereich da. Und unter der Burg ist ein Dungeon. Da steht noch nicht fest, aber die Laper wollten den vielleicht mit einbauen, vielleicht für irgendwelche Quests, für die Erzwährung, so, ne? Mal sehen. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht, aber das ist im Prinzip, ich glaube, es ist Sandstein dort in dieser Gegend und darunter ist so eine Dungeon mit einer sehr großen Höhle drin und so mehreren kleinen Seitenteilen und es wird dann so ein geheimer Gang sozusagen von diesem Dungeon hoch in die Burg oder man geht außen rum. Müssen wir mal schauen, was wir da nutzen dürfen. Aber ja, gibt es. Mal sehen.
Es ist jetzt schon mehrfach diese Conventions gewesen. Wie oft oder generell, wie hoch ist der Kreis der Leute, die ihr von der ersten Con gekannt hattet, schon beim nächsten Mal auch wieder aufgetaucht? Also sprich, wie viele Gesichter habt ihr davor gekannt und wie viele neue Gesichter sind dann in den erweiterten Freundeskreis von Gothic Tales eingetroffen?
Ja, ich glaube 50% oder so, oder? 50% kamen wieder.
Ich kann mich an einige Personen natürlich direkt erinnern, die bei beiden da mit dabei waren. Das Interessante ist, an alle, wo ich mich erinnern kann, von der ersten Con, die auf der zweiten Con wieder mit dabei waren, die haben immer noch jemanden zusätzlich mitgebracht. Also, ja, ich bin super schlecht mit Namen, aber...
Ja, hat Dani mitgebracht, Philipp hat Kopf mitgebracht, ja.
Genau, ja, genau. Es ist ein Virus, der sich offenbar ausbreitet. Also die Erfahrung ist offenbar gut genug zum Weiterempfehlen für die Leute, die gekommen sind. Und vor allem die wiedergekommen sind.
Good retention auf jeden Fall, glaube ich. Ja, also ich habe jetzt leider auch für diese Convention, die Tickets werden knapp werden, weil ich habe eine sogenannte Shortlist von ungefähr 25 Leuten, die von denen fast alle irgendwas Kreatives beitragen. Ja, ob das jetzt der Don Esteban ist, der immer wieder auf dem World of Gothic Forum was postet, oder der 3D-Designer oder der Website-Dude oder sowas. Und wenn die erstmal alle ihr Wochenticket gekauft haben, was wir wahrscheinlich nicht alle machen werden, nicht jeder hat Zeit, dann bleibt nicht mehr so viel übrig. So, ne? Also müssen wir mal schauen.
Wie viele Plätze in Summe werden dann zur Verfügung stehen, inklusive die Vorreservierten?
Ja, ich werde jetzt nicht so den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich glaube, es wird so auf 40 Wochen ein Ticket und 10 Tagestickets. Die Tagestickets, glaube ich, mache ich nur für Samstag. Das macht es für mich organisatorisch leichter.
Ja, ist ja dennoch ordentlich. Also wenn jetzt pro Spielrunde Hausnummer 5 Leute sind, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich ein bisschen weniger sein werden pro Spielrunde, eher so Spielleiter plus 3, maximal 4 Spieler oder so, oder?
Ja, vielleicht mache ich es runter auf 35 oder sowas. Also ich muss es halt einfach, wenn die Leute dieses Wochenendticket kaufen, dann kriegen sie Speisen und Getränke oder eine Getränkemarke pro Tag und 3 Abendmahlzeiten und noch einen Mittag dazu. Und sie kaufen sich halt ein, um da spielen zu dürfen und die ganze Erfahrung mitnehmen zu dürfen. Und ich bin halt irgendwie, ich muss garantieren können, dass diese Leute auch eine nice Zeit haben. Und wenn das zu viele Leute sind, verliere ich die Kontrolle. Das ist so ein bisschen, ich würde das super gerne auf 50 oder 60 Leute heben. Aber ich glaube, 35 reicht. Und mit der Spielleiter-Spielerschnitt, das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Und dieses Mal wird es, glaube ich, noch einfacher funktionieren. Beim letzten Mal musste ich ein bisschen nochmal nachfragen. Aber dieses Mal, glaube ich, wenn ich mich so richtig erinnere, die Leute, die gesagt haben, dass sie leiten werden, ja, sind genug.
Dann schauen wir, wie viel oder wie schnell die ganzen Plätze dann verkauft sind.
Und natürlich bin auch sehr gespannt.
Ja, inklusive die Spenden, die ja noch reinkommen. Ja, dann gehen wir über zu Punkt 3. Punkt 3 waren Updates vom System. Also sprich, was hat sich in Gothic Tales getan im letzten Jahr?
Also, ich bin nochmal den Changelog durch die Patchnotes durchgescrollt. Und da ist mir aufgefallen, dass Features dabei sind, die ich schon wieder komplett vergessen hatte, dass ich sie im letzten Jahr hinzugefügt hatte. Es gibt ein neues Abenteuer, ein vorbereitetes. Es gibt zwei Abenteuer. Das eine ist mit einem Paukenschlag, das ist ein Einstiegsabenteuer. Das ist von der Spielleitung her relativ schlauchig. Ist eben auch für Rollenspielanfänger gedacht und für Spielleitungsanfänger.
Kurze Unterbrechung von mir. Schlauchig im Sinne von linear, nicht im Sinne von es schlaucht, wenn man es spielt.
Ja, natürlich, macht unglaublich viel Spaß. ja, schlauchartig. das heißt, ja genau, das ist für Anfänger Spielleiter und Anfänger Spieler ist das ganz gut, die vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, naja, ich kann ja wirklich alles sagen, wenn ich Bock habe in dem Dialog. Und dann gibt es halt die Konsequenzen, dass ich vielleicht irgendwie aufs Maul bekomme oder dass ich reingelassen werde von der Torwart oder sowas. Das ist mit einem Paukenschlag, heißt das Einstiegsabenteuer. Und jetzt gibt es noch Mein Freund Matt. Und da kommt dieser Charakter Matt, den jeder Gothic-Spieler abgrundtief hasst, kommt vor, ist auch eine zentrale Figur, was immer der Qual ist für jede Spielrunde, die ich damit geleitet habe. Für die Spieler, für mich eine große Freude natürlich. Den zu spielen macht so einen Spaß. Oh mein Gott, das ist so ein enorm naiver und viel zu zutraulicher NPC aus Gothic 1. Und wenn du durchs alte Lager die erste große Location läufst in Gothic 1, dann steht er so am Wegesrand vor seiner schäbigen Hütte und er spricht dich einfach an und jetzt verfolgt er dich. Jetzt läuft er dir immer hinterher und fragt immer so, wollen wir Freunde sein? Ich mag Freunde, ich mag nette Menschen. Ich bin auch ein netter Mensch, glaube ich. Meine Mutter hat mich sehr gut erzogen und dackelt dir überall hinterher. Und dann hast du halt Dialogoptionen, kannst du sagen, Matt, halt doch endlich einfach die Fresse. Und dann sagt Matt, oh, du hast wohl gerade nicht so einen guten Tag. Dann laufe ich mal einfach nur hinterher und sage nichts. Und nach 2 Minuten quatscht er dich wieder an. Es ist einfach, der ist so unglaublich nervig im Spiel. Deswegen habe ich mir gedacht, den muss ich einbauen. Und in meinem Freund Matt ist er die zentrale Figur. Und ich glaube, das Setting ist auch sehr, sehr geil. Da ist viel passiert, so im Dialog mit Wilhelm, der halt schon enorm viele Abenteuer geschrieben hat. Und ich habe immer wieder viel dran rumgebastelt. Und was ich jetzt habe, ist ziemlich geil. Die werden in den Kerker geschmissen am Anfang, die Abenteurer. Das ist jetzt ohne Spoiler, so fängt das immer an. Noch bevor der Entstehung der magischen Barriere, die ja so ganz essentiell ist für Gothic. Und den Rest will ich nicht spoilern, genau. Ja, es ist für, würde sagen, Spielleiter mit ein bisschen Erfahrung, weil der Mittelteil ist offen, gestaltbar durch den Spielleiter, durch die Inspiration von den Spieleraktionen. Das Ende ist gesetzt und klar, der Antagonist ist gesetzt und klar und der Anfang ist gesetzt und klar. Und das heißt, der Spieler kann sich überlegen, wie komme ich durch die Dynamik des Spielgeschehens dahin, wie kann ich es dahin leiten. Ja, genau. Also neues Abenteuer. Ja, und dann gibt's noch ganz viele andere neue Features. Es gibt jetzt mehr Talente, was ja so ein bisschen die Klassen sind. Es gibt nämlich jetzt neue Waffen, Wurfwaffen und Speere gibt es. Da haben einige Leute im Discord gefragt, also habe ich sie geliefert. Und dazu habe ich dann auch gleich noch Talente eingebaut, damit man da nochmal eine einzigartige Spielart haben kann. Die Druiden habe ich enorm stark überarbeitet. Die Talentbögen von denen waren so zugetextet. Und die Fähigkeiten waren so ein bisschen zu verschachtelt und kleinteilig. Und jetzt sind sie klar, haben eine klare Stärke und klare Einschränkungen. Druiden können jetzt anderen Spielern eine extra Aktion pro Zug geben, was ziemlich stark ist. Mal 3 Aktionen pro Zug. Und ein Druide als Supporter kann denen eine extra Aktion geben. Wenn man den Supporter-Druiden spielt, man kann den auch als Gestaltwandler spielen. Genau, und dann noch so ein paar weitere typische Entwicklungen von Gothic Tales, weil ich ja wirklich immer auf alles 2-3 Mal drauf gucke. Und dann, wenn irgendwas schon sehr lange so ist, dann gucke ich, ob das auch gut so ist. Also nach der ersten Convention hieß es, Monster und Spieler haben zu viele Trefferpunkte, kannst du das reduzieren? Es dauert zu lange, man kann das kürzer machen. Habe ich gemacht. Dann habe ich Erholungs-TP eingebaut, dass alle Spieler 10 Trefferpunkte haben, die sie nur durch lange Rasten, durch Schlafen wiederherstellen können, damit man so ein bisschen simuliert, dass die Spieler irgendwie auch, wenn sie Kämpfe machen, auf einer mühseligen Reise sind. Und dann stelle ich fest, okay, Mist, das ist eine extra Information für Spieler, diese Erholungs-TP zu kennen, wissen, wie sie funktionieren. In dem ganz basic Spiel, in den Kernmechaniken, nämlich deinen Trefferpunkten. Also habe ich sie wieder rausgenommen und in eine andere Mechanik, die Erschöpfung, eingebaut. Genau, also immer wieder so der Verlauf der Patches so. Läuft jetzt am Ende darauf hinaus für Leute, die es das letzte Mal vor einem Jahr gespielt haben. Monster haben jetzt 5 Trefferpunkte weniger. Spieler haben nicht mehr 10 Erholungstrefferpunkte, sondern 5 Basistrefferpunkte. Erholungstrefferpunkte ist auf eine andere Spielmechanik gelegt. Ja, das sind so ein paar Änderungen in den Patches. Willem, du hast es noch gar nicht gespielt, ne?
Mit den neuen Erschöpfungsregeln? Nein, beziehungsweise ohne die Erschöpfungstrefferpunkte, ja.
Mich würde etwas interessieren aus Sicht der Entwicklung von Gothic Tales. Du bist jetzt, oder ihr seid jetzt ja beim Regelwerk bei Version 0.854, der Charakterbogen auf 0.853. Also das hält sich so ein bisschen so die Waage. NSC ist bei 852 und das Monsterbuch auch. Die Frage ist, gibt es irgendwo eine Übersicht, was genau da die Änderungen sind, oder ist es ein internes Dokument, das ihr nur intern verwendet?
Auf dem Discord Discord findet man auch auf der Website. Kann man einfach joinen. Da gibt es eine Sektion von den Text-Journals, das heißt Development, und da ist der erste Channel, Patch Notes, da kann man sich die angucken. Da sind jetzt auch, ach, sind auch nochmal zwei neue Zauber dazugekommen für die Wassermagier. Auch ganz cool. Müssen auch getestet werden. Jetzt muss ich gucken, ob die Feuermagier noch so stark sind wie die Wassermagier. Balancing, Balancing, Balancing. Das schreibe ich dann einfach, währenddessen ich den Patch selber mache, schreibe ich das mit, was ich verändere. Und dann zum Upload verhübsche ich es noch ein bisschen und stelle es dann hoch.
Und für die Version 1.0 gibt es da schon Eckpunkte oder Milestones, die ihr definiert habt?
Ja, also noch ein drittes Abenteuer wäre gut. Und ich hätte gerne die 4 Drachen. Oder sind es 5? Ich glaube 5 Drachen. Die 5 Drachen hätte ich gerne ausformuliert. Die sind nämlich haben bisher nur Attribute, das war's. Und für jeden dieser Drachen auch noch eine Battlemap dazu, sodass man sie gut spielen kann. Also dass sie das, ich glaube, ein richtig, richtig guter Kampf mit einem Boss kommt mit einem Ort auch immer. Ob das jetzt Theater of Mind ist mit bestimmten Features oder eine Battlemap, ne, beides funktioniert. Aber genau, das wäre schon mein Anspruch. Ansonsten, also ich weiß noch nicht, wann das soweit sein wird. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr im Verlauf die Version 0.9 raus. Aber wann 1.0 kommt, weiß ich noch nicht. Eigentlich, realistisch gesprochen, ist das Spiel so fertig, so gut spielbar, so rund, so sauber, dass man das jetzt schon 1.0 nennen könnte. Vielleicht mache ich irgendwann mal diesen Sprung. Aber wenn ich das mache, dann will ich auch noch mal eine Werbeoffensive machen. So.
Das heißt, es hat sich jede Menge getan. Mhm. Aber was war für dich jetzt das Wichtigste, Wilhelm, was sich geändert hat?
Vermutlich die neuen Druiden-Sachen. Die machen, dass die Charaktere sich mächtiger anfühlen. Es ist oft das Problem, dass supportige Caster ein bisschen abfallen im Power-Ranking, gerade im Gefühlten. Ich weiß nicht, wo habe ich das gelesen? Heiler spielen ist Bottom für Gaming oder sowas. Das fühlt sich jetzt etwas besser an, glaube ich, mit den neuen Druidenfähigkeiten fühlt sich der Impact größer an. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt für mich. Wahrscheinlich ist es ein D&D-Spruch. Nicht ein D&D-Spruch, sondern ein WoW-Spruch, genau. Da kommen ja halt ungefähr 90% aller schlimmen Sprüche her. Aus dem Online-Gaming-Space. Wir Tabletop-Spieler sind natürlich nicht toxisch oder so. Wir würden keine blöden Sprüche über andere Leute Präferenzen machen.
Also weder Leute noch Präferenzen noch Systeme oder Settings.
Natürlich.
Wir sind auch innerlich nicht total gespalten in verschiedene Lager, die sich gegenseitig verachten.
Ja.
Ja. Nee, ich respektiere das, wenn man keine Battlemaps benutzt.
Ich verstehe das auch, wenn man nicht die Vorstellungskraft hat. Ich meine, wenn man das braucht. Man mag sich alles vorher aufmalen.
Cool, wenn man Progression, gerade im Genre des Rollenspiels, wo ja, es hat ja den Ursprung in der Heldenreise im Storytelling, ne? Mhm. Wenn man Progression einfach als so eine Nebensache ansieht. Ist ja nicht so wichtig. Also.
Wozu Progression? Man lebt ja eh nicht so lang, oder?
Genau.
Sag nur Cthulhu und Alien. Ah, ja. Also.
Ja. Ja, ist kein Warhammer hier.
Oder Warhammer, ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und was war für dich jetzt so das Wichtigste, was du geändert hast, Dietrich? Oder wo du sagst, okay, gut, da würdest du auch noch etwas schrauben?
Ich glaube, das wichtigste Feature, das muss ich noch ein bisschen sehen im Feedback von der Spielerschaft. Da warte ich noch ein bisschen drauf. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich war, kam noch so eine ganze Reihe von kleineren PDFs raus. Die Kurzregeln zum Beispiel. Da kam noch mal eine Seite dazu, die wichtig war. Wie errechnen sich die Charakterstats? Und dann noch ein paar ausfüllbare PDFs. Es gab eine kleine Diskussion, Gespräch im Discord über Homebrewing. Und ich habe den Leuten gesagt, übrigens, ich homebrewe mit meinem eigenen System am Spieltisch. Und die so, ja, ich auch. Und das findet einmal ganz am Anfang, fand das Erwähnung, dass man das machen soll. Auf jeden Fall in Gothic Tales. Also man soll da sein eigenes Ziel draus machen. Und das habe ich jetzt nochmal ein bisschen betont und hervorgehoben und dazu nochmal kleine PDFs rausgebracht mit ausfüllbaren, also leere PDFs. Das ist ein Talentbaum zum Beispiel, ein ausfüllbarer Händler, Truhen, das ist nochmal so ein Spielleiter-Tool. Genau, und Monster- und NSC-Bögen, ja, dass man halt sich selber Sachen zusammenbasteln kann. Und das dann auch noch schick aussieht, genau. Ja, ich glaube, das macht nochmal was aus. Ich hoffe, diese Stelle wird nicht überlesen, wenn die Leute das Regelwerk sehen. Also Homebrewing
steht auf Seite 2.
Es macht so viel aus an deinem Spieltisch, wenn du deine eigenen Regeln hast, dass das irgendwie ihr das auf eure eigene Art und Weise spielt. Habe ich bisher immer nur positiv erlebt. Ja. Obwohl, einmal auf einer Convention hat jemand was weggehomebrewt, was ich enorm essentiell fand.
Was war das denn?
Okay. Ich glaube, Munition zu verschießen war das, wenn man Pfeile benutzt. Da ist in Gothic Tales so, du zählst nicht mit, weil es nervt, sondern du klärst nach dem Kampf ganz kurz ab mit dem Spielleiter. Wie viele Feinde waren es jetzt? Ja, so 10, 15, 20? Wie viele waren es? Und dann einigt ihr euch auf eine Zahl und die Hälfte davon kriegst du wieder fertig. Genau. So. Und die haben das halt gesagt, nee, wir zählen schon mit. Keine Ahnung. Es ist ja, das kannst du machen. Hört mich überhaupt nicht. Aber in dem Moment war ich getriggert.
Aber wie gesagt, wir Tabletop-Spieler sind ja alle ganz inklusiv und akzeptieren einanders Ideen und haben keinerlei Konflikte in der Form.
Genau. Selbst wenn die Entscheidungen sehr dumm sind.
Und wir dann Jahre später auf einem Podcast darüber lästern.
Maybe I need to learn to let go. Hey, okay. Aber ich weiß gar nicht. Es tut mir schwer, deine Frage zu beantworten, weil es ist so vieles Verschiedenes, ne? Und also ich jongliere immer so mit verschiedenen Ideen, die so im Kopf sind darüber. Ja, sorry, du hast gesagt, vielleicht noch eine andere Frage.
Ich habe noch zwei Punkte, die mich interessieren würden, und zwar Nummer 1. Wenn jetzt einer der zuhörenden Personen sagt, okay, ich finde das System cool, im besten Fall wird es gespielt natürlich, aber der oder diejenige hätte eine coole Abenteueridee zum Beispiel oder diese vielleicht sogar schon ausformuliert. Wie schaut es da jetzt rechtlich aus? Weil ich kann mich erinnern, also grundsätzlich, das System ist kostenlos und ihr habt ja die Lizenz erhalten mit der Auflage, ihr dürft somit kein Geld verdienen.
Genau, ja.
Betrifft eigentlich auch dann zusätzliche Abenteuer, die jemand andere erstellt, genauso? Oder täusche ich mich da?
Ich glaube, das dürfte genauso gelten, ja. Also du kannst nicht einfach nur, das wäre dann ja mein geistiges Eigentum, das Regelwerk und der Text und sowas.
Mhm. Ja, wenn jetzt dein eigenes Abenteuer erstellt wird, ist ja das komplett außerhalb. Benutzt ihr nur unter Anführungszeichen dein Regelwerk als Regelkonstrukt?
Oh, fairer Punkt. Oh Gott, da fragst du mich was, ja.
Ja, also die Gothic-Trademarks und so weiter sind natürlich weiterhin alle Eigentum von THQ. Ja, also da haben wir einfach nicht die Fähigkeit, die weiterzugeben. Also da können wir an niemanden übertragen, weil wir die selbst nur als Kulanz erhalten haben.
Bedeutet aber eigentlich auch in erster Linie, es ist, also wenn jemand wirklich das beabsichtigen sollte, zuerst mit euch Kontakt aufnehmen, wie man das umsetzen würde oder wie es sich umsetzen lassen würde auf eurer Homepage, beziehungsweise halt mit den Auflagen, die ihr habt von THQ Nordic.
Ja.
Also ich denke, solange das nicht kommerziell gemacht wird, denke ich, besteht da kein Problem. Dietrich wird auf keinen Fall jemanden, der da versucht, Abenteuer zu veröffentlichen, vor dem Buch lesen, aber es ist halt nicht, wir können das nicht einfach freigeben. Ja.
Ja, würde einfach immer empfehlen, das nicht zu monetarisieren. Und also Gothic hat eigentlich eine ziemlich gute, oder die Firmen, die Rechte daran haben, ne? Eine ganz gute Geschichte im Umgang mit den Fanprojekten. Da gab es eigentlich nie wirklich so von dem, was ich weiß, Probleme mit den Einschränkungen der Rechte an durch Mods. Monetarisierung ist natürlich verboten, wenn es nicht dein intellektuelles Property ist. Ja, also ich würde noch sehr gerne Kontakt aufbauen zu dem Menschen, der diese Ölgemälde gemacht hat, die ich überall verwende. Die verwende ich auf der Website, zum einen als Hintergrundheader und auch in diesen kleinen Kacheln, wo die PDFs sind, und im Regelwerk als Kapitelüberschriften für manche Kapitel. Weil die sind dann einfach geil, die sind stilecht. Die sind Ölgemälde von irgendwelchen Gothic-Szenen. Ja, ob das jetzt der Mord an den Feuermagiern ist oder einfach ein Blick ins Minental oder Vanguard aus Gothic 3, die große Hauptstadt der Paladine und des Königs. Die fügen dem so viel hinzu. Und ich habe bis auf einen kurzen Chat, wo er so den Daumen hochgegeben hat vor 3 Jahren, nichts geschafft, Kontakt herzustellen. Der ist auf Instagram und heißt Spiridon oder sowas. Und seine Gemälde findet man auch auf World of Gothic. Da hat er den Namen Faddy mit 3D und Y. Und das ist so jemand, der auf jeden Fall da auch nochmal Wertschätzung irgendwie ganz große verdient hat. Wo es eine Riesenressource ist, dass da so ein Fan ist und ich seinen Krams einfach nutzen darf. Ja. Cool.
Den hast du nicht mehr erreicht, oder wie?
Nee, leider nicht. Nee, hat er nicht mehr reagiert. Also ich, das war vor dem Ukraine-Konflikt, dass ich den das erste Mal angeschrieben habe und seitdem ist er Funkstille. Ich weiß, dass er postet noch auf Instagram, aber ich glaube, ich habe ihn 2-mal geschrieben, er reagiert nicht auf meine Nachrichten. Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch sein Englisch nicht sehr gut. Das habe ich im WOG-Forum mal gesehen, dass sein Englisch nicht so gut sein soll. Also vielleicht liegt es daran, so. Ja.
Na, aber ich bin voll bei dir. Also diese Ölgemälde geben wirklich einen sehr eigenen Stil wieder.
Ja. Und es wäre richtig geil, wenn ich die nochmal in großer Auflösung hätte. Weil wenn ich die Dinger ausdrucke, die Regelwerke, drücke ich immer aus für die Convention, dann sieht das ein bisschen matschig aus, auf A4-Größe so. Ja, naja.
Aber im schlimmsten Fall wäre es natürlich noch cooler, wenn derjenige natürlich kommen würde.
Das wäre richtig geil, ja. Das wäre richtig geil. Also vom weiten Russland her ist natürlich schwierig. Ich weiß auch nicht, wie es ist mit Migration. Das ist ja das Traurige, dass dann einzelne Personen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben mit der ganzen Scheiße, auf beiden Seiten nach einmal irgendwelche Einschränkungen haben. Aber ja, ich habe auch schon mal den Driante angeschrieben. Da kam auch nichts zurück. Ich glaube, der kriegt auch Anfragen von hin zum Kunst. Ist ein unglaublich begabter Musiker, auch ein Russe, der 10.000 verschiedene Instrumente spielt. Driante mit Y. Und der hat halt Cover gemacht von sehr vielen Gothic, besonders Gothic 3 hat wunderschöne Titel im Soundtrack. Oder auch so Stronghold oder Heroes of Might and Magic oder Skyrim, Oblivion. Klingt einfach unglaublich geil, wie er dann da mit der Mandoline und der Flöte und irgendwelchen Knochen Trommeln, ich weiß es nicht, da irgendwie diese Lieder zusammen. Aber wir haben ja Musik. Wir haben ja Pyrozoris und Pyrozoris ist inspiriert von In Extremo. Der Leadsänger hat auf der letzten Convention gesagt, er hat eigentlich nur wegen In Extremo und Gothic Spielerfahrung angefangen, den Dudelsack zu lernen. Und jetzt spielt er ihn selber und kriegt Gage und geht auf Conventions. Pyrozoris kann man auch finden im Internet, weiß gar nicht wo.
Ja, gehen wir nochmal zurück zum Regelwerk itself. Gibt es noch irgendetwas, wo ihr sagt, okay, das müssen wir noch ansprechen? Das ist ganz essentiell wichtig.
Ja, es gibt vielleicht da noch eine Sache. Und zwar im Discord gibt es 3 Text-Channel, eigentlich 4. Der eine heißt Fehlerreport, der nächste heißt Ideenkiste und dann noch FAQ und Feedback. Und da kann man sich immer erkundigen, was eigentlich das und das und das heißt, falls man eine offene Frage hat. Und man kann natürlich sich austauschen mit mir über das Spiel, Vorschläge machen, Kritik üben, Lob dalassen geht auch. Und da hat letztens zum Beispiel ein User namens Philipp hat da im Fehlerreport-Channel, oh Gott, das ist ein richtiger Wall of Text gewesen, er hat gesagt, er hat sich angefangen schlecht zu fühlen, weil er so viele Fehlerreports gemacht hat, weil er nämlich das gesamte Regelwerk, die gesamte Rumpelkammer, da sind so alle Items und alle Tabellen drin und alle Talenträume, er ist alle durchgegangen und hat jeden Rechtschreib- und Grammatikfehler, den er gefunden hat, hier benannt. Und es sind so viele Screenshots. Und das war wirklich unglaublich hilfreich, weil die haben jetzt alle ihren Weg in den letzten Patch gefunden. Und das macht Gothic Tales seriöser, wenn es einfach sauberer ist. Ja. Manchmal sind auch Formulierungen ein bisschen uneindeutig, ambiguent. Und ich beim Schreiben denke mir so, ja, doch, so drücke ich es aus, das ist doch dann klar. Aber man braucht einfach nochmal ein weiteres Paar Augen, um diese Fehler auszubessern. Genau. Also da kann man sich auf jeden Fall gut austauschen mit anderen Spielern oder mit mir, um dann möglicherweise das Spiel zu verbessern. Also viele Vorschläge, viele Ideen von den Discord-Usern kommen bei mir wirklich an. Also sie kommen alle bei mir an, ich lese die alle. Aber vieles findet auf die eine oder andere Art und Weise den Weg ins Spiel. Ich mache mir immer noch sehr viele Gedanken dazu, weil es sind häufig sehr komplexe Entscheidungen. Genau, aber das bringt was, da seine Ideen reinzuschreiben.
Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viel Erfolg mit der nächsten Con und wir hören uns, wenn alles klappt, nächstes Jahr um die Zeit wieder, oder?
Jawohl, sehr gerne. Mike, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viele spannende neue Gäste, dass du weiterhin Wellen schlagen kannst.
Ja, danke, dass du uns wieder die Möglichkeit gegeben hast, das hier zu promoten. Und bis hoffentlich bald.
Danke.